Wenn für dich jetzt noch negative Dinge eintreten, also Schicksalsschläge oder dass etwas nicht sozusagen reibungslos läuft, obwohl du in diesem Zustand bist, wie ist das dann für dich? Wie gehst du dann damit um?
Nimmst du das an? Ich würde jetzt erstmal die ganzen Dinge anders definieren. Wer sagt, dass ein bestimmter Schicksalsschlag ein negativer Schicksalsschlag ist? Mhm. Ich glaube, das ist sinnvoll, ist auch zu hören, dass Sachen, es gibt viele Menschen, die krebskrank geworden sind und tatsächlich dieses letzte Jahr, das sie gelebt haben, wertvoller fanden als die 40 Jahre vorher. Ist also das, was negativ ist und nicht negativ ist, da habe ich lange aufgehört, das zu beurteilen. Also schmerzhafte Schicksalsschläge sind genauso. Es gibt immer Dinge, die uns zugemutet werden. Es gibt Dinge, zu denen wir herausgefordert sind. Und es gibt Geschenke. Und die geschehen, wie sie geschehen. Wenn wir uns die Gesellschaft angucken, dann gibt es jeden, und die Zeitung lesen, gibt es jeden Tag unangenehme Schicksalsschläge. Ich meine, wie soll man die Erhöhung eines Hartz-IV-Satzes nach 5 Jahren von Nichterhöhung um 5 Euro, wie soll man das bezeichnen? Ist das ein Witz oder ist das ein Schlag ins Gesicht der Menschen oder wie soll man das bezeichnen? Ich meine, das ist schon ein ziemlich schweres Schicksal, was man ertragen muss, allein indem man es lesen muss. Allein indem einem das zugemutet wird, das zu lesen, das ist einfach nicht mehr zu fassen. Ne? Und solche Dinge, ich meine, andere Dinge sind schlimmer noch als das, die geschehen und die wirkliche Schicksalsschläge sind. Sie geschehen einfach.
Und was machst du dann? Ist es für dich einfach, du bewertest das für dich in dem Moment?
Das kann ich nicht ganz sagen, weil es taucht ein Schmerz auf und auch noch eine Empörung. Empörung ist nichts anderes als eine gefühlsmäßige Bewertung. Hm. Ne? Wäre ja Quatsch zu sagen, ja. Ich bewerte nicht, aber ich bin empört. Ja. Das ist eine Bewertung. Ja. Aber ich habe gewissermaßen aufgehört zu sagen, das darf nicht sein, die müssten ja anders handeln. Wenn man sieht, die müssten nicht anders handeln, die handeln so, wie sie handeln. Und ich habe aufgehört zu sagen, ich weiß, dass es besser wäre, wenn sie anders handeln würden. Es würde zwar unserem Ideal von Menschlichkeit entsprechen, wenn die in der Politik anders handeln täten, aber wo das längerfristig hinführt, ob Menschen aufwachen dadurch, dass sie weniger Geld haben oder mehr Geld haben, das alles wissen wir nicht. Was es für Konsequenzen in einem Jahrhundert hat, wissen wir auch nicht. Und da tritt man gewissermaßen auf eine Weise zurück, dass zwar Schmerz und manchmal auch Empörung auftaucht, aber die Bewertung und so weiter alles in die Leere fällt und die Dinge dann wieder so sind, wie sie geschehen.
Gut. Du hast vorhin noch, oder ich habe noch eine Frage zum Buddhismus, der arbeitet ja mit Karma ganz viel. Und für mich ist Karma immer so eine Bedrohung. Mach bloß nichts Böses, sonst kriegst du ein schlechtes Karma. Das ist fast so wie, ja, wie früher der Gott, der immer mit dem Zeigefinger da stand.
Ja.
Wie ist das für dich? Deine Meinung dazu würde ich da gerne hören.
Ja, dieser Gott, der ist nicht immer mit dem Zeigefinger da gestanden. Es hat eine lange Zeit gegeben, wo dieser Zeigefinger weg war. Im jüdischen Glauben, in der jüdischen Religiosität, hat im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung dieser Zeigefinger aufgehört. Die christliche Botschaft in dem Neuen Testament ist nichts anderes als die damalige zeitgenössische herrschende jüdische Philosophie. Das, was wir im Alten Testament lesen, sind historisch viel ältere Bücher und ältere Schichten. Die sind 1000 Jahre vor unserer Zeitrechnung entstanden und 600 Jahre vor unserer Zeitrechnung geschrieben worden. Also die christliche neue Botschaft in Anführungsstrichen war damals herrschende philosophische Richtung des Judentums, die besagte, dass es keinen rachsüchtigen und keinen strafenden Gott gibt, sondern den barmherzigen Gott, der den Menschen Erbarmen hat und so weiter. Dann hat es im 15. Jahrhundert, 14., 15. Jahrhundert hauptsächlich, hat es eine Wendung gegeben, die daraus resultierte, dass es die Menschen schlicht nicht möglich war, die Pest, in der in Europa jeder zweite Mensch starb, zu verstehen. Das hat den Menschen und das spirituelle Verständnis des Menschen schwer erschüttert. Wie ist das möglich, dass da etwas, und die konnten es sich nicht anders vorstellen, als dass nicht, dass Gott es nur deswegen getan hat, weil die Menschen es durch Fehlverhalten verursacht haben. Die konnten es sich nicht anders vorstellen. Und deswegen hat aus in der Zeit heraus dieser strafende Blick ist wieder gewissermaßen in die religiöse und spirituelle Landschaft des Abendlandes wieder reingekommen. Im Buddhismus ist es mit dieser Strafe das Gleiche. Früher hat der Mensch sehr individuell gelebt, gewissermaßen. Er war zwar in der Gemeinschaft, aber die Gemeinschaft war das Dorf. Der Blick des Menschen war also eigentlich doch relativ begrenzt. Und zu der Zeit war es, glaube ich, das Anliegen dieser Philosophie des Karmas, den Menschen von der zeitlichen Weite, von dem Zusammenhang mit den Ahnen, die vor ihm waren, den Menschen, die nach ihm kommen, einer zeitlichen weiteren Perspektive und einer Verantwortung für sein Handeln über das konkrete Miteinander zum Nächsten hinauszugeben. Und um ihm das zu geben, war, glaube ich, diese Philosophie des Karmas gedacht, damit er das hat. So, ich denke, dass es eine große Gefahr beinhaltet, in zweierlei Hinsicht. Gar nicht so sehr, dass der Einzelne sich jetzt leichter bestraft fühlt und ständig ein schlechtes Gewissen hat, sondern mehr dahingehend, dass der Mensch erstens glaubt, dass er sein Schicksal durch gutes Verhalten selber bestimmen kann und das Aufwachen durch das Ansammeln von Verdiensten selber unter Kontrolle hätte.
Genau das ist es.
Und zweitens, dass der Mensch nicht mehr diesem grundlegenden Nichtwissen ausgesetzt ist, sondern sich in einer Position fühlt, dass er die Gesetzmäßigkeit und das Handeln und die Ergebnisse, dass er über all das Bescheid weiß. Und diese Haltung in der Mystik im Abendland und teils auch im Zen-Buddhismus, weil der Zen-Buddhismus basiert nicht nur auf dem tibetisch-indischen Buddhismus, sondern genauso sehr auf dem Daoismus, was ich in China fand, war der Zen-Buddhismus, war eine Legierung des Daoismus mit dem Buddhismus. Sodass auch der Zen-Buddhismus der christlichen Mystik viel näher steht als der Buddhismus. Da gibt es diese Vorstellung nicht und es gibt immer die wesentliche Vorstellung des Nichtwissens. So wie Lao Tzu sagt, wer etwas über das Dao sagt, meint nicht das Dao. Oder genauer, wer glaubt, etwas über das Dao sagen zu können, meint nicht das Dao. Genauso wie sie im Westen sagten, derjenige, der glaubt, über Gott etwas sagen zu können, meint nicht mehr Gott. Wobei es in der westlichen Mystik verschiedene Richtungen gegeben hat. So. Und dieses Nichtwissen bezieht sich vor allem auch auf die Frage, dass ich niemals weiß, niemals die Frage beantworten kann, warum es so viel Leid in der Welt gibt. Warum der Einzelne so viel Leid zu haben scheint und der andere vergleichsweise glimpflich davonkommt, was das irdische Dasein betrifft. Dass ich darauf niemals eine Antwort finden kann. Und wenn der Mensch sich diesem Nichtwissen aussetzt und das wirklich an sich rankommen lässt, dann kommt er in eine Haltung von Demut und Weite. wenn ich mit Hilfe dieser Karma-Vorstellung glaube, dass alles diesen Gesetzen folgt, die ich selber erkennen kann, dann komme ich in eine Haltung des Hochmuts und der Enge. Und diese Haltung des Nichtwissens, der Demut und der Weite ist, um mich der Leere zu öffnen, der Unendlichkeit zu öffnen, so viel heilsamer und fruchtbarer. So viel heilsamer und fruchtbarer.
Aber das andere, das, sich dem, also zu denken, man weiß alles, da hat man die Kontrolle.
Da glaubt man dann, Kontrolle zu haben.
Und das andere ist, macht Angst, weil man
macht Angst.
Komplett nicht weiß, wie ist das? Ich kann ja auch gar nicht sagen, ob ich glücklich wäre mit Glückseligkeit.
Genau.
Wenn ich nicht weiß, wie es ist.
Genau.
Vielleicht ist es ja langweilig.
Genau.
Also zwar bei mir kommt mir manchmal der Gedanke, ich denke, ich will ja gar nicht Stille.
Ja. Das ist sehr verständlich, weil auf der einen Seite ist es zwar nicht langweilig, weil es immer diese Leere und der Frieden und die Glückseligkeit ist und immer in diesem Augenblick. Ich sag mal, man hat gewissermaßen die Glückseligkeit des Augenblickes vorhin vergessen. Sie erscheint jedes Mal so, die ganze Zeit so, als wenn sie vollkommen frisch und neu ist.
So ist es bei dir.
Ja, insofern ist die Befürchtung von Langeweile unangebracht. Aber von der Vorstellung her glaubt man das, befürchtet man das natürlich, weil man denkt, dass Glücklichsein nur positiv erlebt wird, im Kontrast zum Unglücklichsein. Ungefähr so, wie wenn ich den zu engen Schuh ausziehe, dann geht es mir richtig gut. Das ginge es mir jetzt nicht, wenn ich den ganzen Tag den engen Schuh gar nicht anhätte. Und ja, das Aufwachen und die Stille und die Leere und die Unendlichkeit sind eben anders als Gefühle. Gefühle leben vom Kontrast, aber die tieferen Erfahrungen nicht.
Und du hast es im Prinzip mit dir selber durchlebt, diese Stufen, und das ist, was du auch lehrst. Oder das ist, was du sozusagen deinen Schülern auch zeigen kannst, weil du das selber für dich entdeckt hast, oder hast du einen Lehrer gehabt?
Natürlich habe ich einen Lehrer gehabt.
Du hast einen Lehrer gehabt.
Ja, okay. Eli Jackson Beer. Von dem ich fast alles, auch was ich jetzt eben gesagt habe, praktisch alles auch gelernt habe.
Okay. Und der hat dich sozusagen auf diesem Weg begleitet?
Ja.
Schön.
Ja. Ja, ich denke, das war ein Glück, weil manche Sachen hat Eli herausgefunden, zum Beispiel die konkrete Arbeit mit den Gefühlen, die ich vorhin kurz beschrieben habe, die, glaube ich, auch in Jahrhunderten noch als ein Meilenstein der spirituellen Entwicklung angesehen werden. Ich glaube, dass Eli auch mit der Arbeit, mit seiner Arbeit mit dem Enneagramm wirklich Impulse für die spirituelle Entwicklung gesetzt hat, die so mächtig sind, wie es nur wenige vergleichbare Impulse, bis auf diesen Impuls von Ramana, der aufgewacht ist als 16-Jähriger, und das kann man sich, glaube ich, auch nur vorstellen, wenn man das aus der Zeit sieht, 1890, wo in Indien alle den Yoga-Übungen und verfallen waren ohne Ende, und er stellt sich hin und sagt, hört auf zu üben und fragt euch, wer du bist, und guckt nicht auf die Form und frag dich mehr, was will ich, und wenn du das Aufwachen so sehr willst, wie jemand, der unter Wasser nach Sauerstoff verlangt, das ist zwar auch ein Satz, der 3000 Jahre alt ist, aber trotzdem, Ramana hat das so sehr wieder ins Leben gebracht, in dieser Zeit, wo alle Übungssysteme hatten ohne Ende, das war ein mächtiger Impuls für das spirituelle Aufwachen, von dem wir heute erst sehen, wie viel wir davon profitieren. Und Eli hat in Bezug auf die Arbeit mit den Gefühlen, in Bezug auf das Enneagramm und in Bezug auf die Konsequenz hinsichtlich der Bereitschaft zu sterben, wann auch immer es erforderlich ist, da gewissermaßen anknüpfend an die westliche mystische Bewegung, hat ähnlich tiefgreifende Impulse gesetzt, die sich in der spirituellen Arbeit sehr, sehr positiv auswirken.
Das, was du vorhin erzählt hast mit der mit dem Ja-Sagen zum Tod.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich habe manchmal so Träume, wo ich in so einem Kanal falle. Ist das, hat das damit zu tun?
Es hat damit zu tun.
Okay.
Das ist ein gutes Zeichen.
Ja, ja. Ich habe es nicht bewertet bisher, weil ja. Ein Traum.
Es ist ein gutes Jahr, das Traum. Der Traum zeigt dir, dass du sozusagen schon bereit bist, dich dem Aufwachen zu überlassen und zeigt dir sogar konkreten Weg.
Das habe ich schon lange. Also, ich kann mich nicht erinnern, dass ich es in letzter Zeit habe, aber das ist etwas, was immer mal wieder kam,
ja.
Schon aus früher.
Ja, ja. Es ist ja auch so, dass eigentlich alle Menschen diesen inneren Abgrund kennen und auch das gezogen werden in diesen Abgrund, ne? Das ist, die Kinder kennen das, die haben dann Angst vor der Dunkelheit. Und Sartre und die Existenzialisten kennen diesen inneren Abgrund. Ne? Und jetzt kommt hinzu, dass man mit der Arbeit, mit diesen Gefühlen und dem Stillsein einen klaren Weg hat, wie man durch diesen Abgrund, durch diese Enge dieses Abgrundes hindurchfindet. Und dass das wahrscheinlich der entscheidende Weg zum Aufwachen ist, der entscheidende Schritt ist, der dem Aufwachen vorausgeht.
Ja, danke dir, war ein sehr interessantes Gespräch.
Ja, ich danke dir auch. Die Fragen waren sehr klar und sehr, sehr intelligent und sehr unabgenutzt. Die waren sehr klar, direkt und unmittelbar.
Danke.
Das war ein schönes Interview.
Dankeschön.
Danke dir.
Ja, ich habe im Prinzip gefragt, was mich interessiert.
Ja, genau.
Also es ist wirklich, wie du eingangs gesagt hast, dass dein, also Satsang, es gibt viele Leute, die Satsang machen, auch wenn du es jetzt nicht Satsang nennst, aber dein...
Doch, ich nenne es auch Satsang,
auch,
aber nicht
genau,
nur.
Genau. Mhm. Und dein Ansatz habe ich jetzt wirklich wieder sehr speziell empfunden, also wieder ganz anders, als dass ich das bei Muni erlebt habe oder bei Sana.
Ja.
Da sind zwar gleich Gemeinsamkeiten ganz viel,
ja.
Trotzdem war es nochmal für mich ein völlig neues auch Pflaster.
Ja. Jetzt muss ich dazu sagen, dass wir in diesem Interview vielleicht die Unterschiede und das Besondere der Arbeit besonders betont haben.
Mhm,
wenn du stattdessen jetzt zu mir zum Satsang oder ins Retreat kommen würdest, würdest du auch sehen, da ist Stille, da werden Fragen beantwortet und manchmal ist auf die Antwort eine Viertelstunde Stille. Du wirst nicht erleben, wie in manchen Satsang, dass nach jeder zweiten Frage die Kapelle aufspielt und ein Musikstück gemacht wird. Ne? Du wirst auch nicht erleben, dass zu Beginn und nach dem Satsang die Kapelle ihren Auftritt hat und anregende Musik spielt, die die Menschen in einen bestimmten Zustand bringt. Das wirst du bei mir niemals erleben. Aber vieles andere, was im Satsang generell geschieht, ist bei mir auch da und hat einen großen Stellenwert, wo es darum geht, man kann zwei Bereiche der Arbeit unterscheiden. Das Vermitteln von Energie und das Vermitteln oder besser die Unterstützung, dass Einsichten entstehen. Und die Vermittlung von Energie ist sehr wichtig, aber die Unterstützung, dass Menschen Einsichten entstehen lassen, ist noch wichtiger, weil die Energie hört nach einer Woche wieder auf und die Einsichten bleiben das ganze Leben lang. Und deswegen, wegen des Zweiten, ist es mir wichtig, dass die Arbeit klar ist. Die Energie mag überall die gleiche sein. Und dann kann man sehen, wie sich in der Arbeit die tiefe Energie mit der Klarheit und den Einsichten verbindet.
Einsichten sind im Kopf.
Nein, Einsichten sind Einsichten als Folge von Erfahrungen. Einsichten fangen im Kopf an, dass ich zum Beispiel weiß, die Philosophie dass ein Gefühl anzunehmen ist. Aber erst wenn ich die Erfahrung gemacht habe, dass ich ein Gefühl aushalten kann und damit stillbleiben kann und keinem Impuls folgen und dass dieses Fühlen des Gefühls eine Stille zur Folge hat, die auftaucht, wenn das Gefühl sich so richtig hat verbrennen lassen, so richtig ausgefüllt. Erst wenn ich diese Erfahrung gemacht habe, weiß ich, was es bedeutet, ein Gefühl zu fühlen und dem Impuls nicht zu folgen und die Stille auftauchen zu lassen, statt in die Stille zu gehen oder die Stille zu machen. Erst dann weiß ich es und dann habe ich eine Einsicht.
Okay.
Erst kommt sie in den Kopf, dann kommt sie ins Herz, dann verbindet sie sich mit der eigenen Erfahrung und dann wird es zur Einsicht.
Da kommt mir noch eine Frage. Viele Leute sagen, dass man durch Leiden lernt. Hat das was damit zu tun? Weil seine Gefühle fühlen ist ja auch Leid.
Ja und nein.
Oder jedenfalls die negativen Gefühle.
Ja, es scheint so zu sein, dass der Schmerz der wichtigere Lehrer ist.
Scheint so.
Scheint so zu sein. Aber wenn wirkliche Freude kommt, hat der Mensch genauso Angst, es nicht auszuhalten. Bloß kommt es ihm gar nicht so schrecklich vor. Er hat dann Angst zu platzen, zu explodieren. Und dann macht er irgendwas. Dann ruft er die beste Freundin an oder fängt an zu tanzen und dann wird die Energie so ein bisschen kanalisiert und verpufft. Also ist es eigentlich nicht so, dass der Schmerz, dass man durch die Freude weniger lernen könnte als durch den Schmerz. Aber der Schmerz ist irgendwie ein bisschen mahnender und drängender und deswegen scheint er der bessere Lehrer zu sein, aber nicht der Schmerz an sich, weil sonst würden wir ja wie früher Nagelbetten bauen und würden uns geißeln und so weiter. Ne? Es hat zu tun, dass ich mich dem Schmerz, der da ist, ohne Kontrolle hingebe. Während dieses Zufügen von Schmerzen wäre ja gerade eine kontrollierte Übung, indem ich irgendwie ein Aushalten übe. Und schon wäre es wieder völlig in die falsche Richtung. Aber den Schmerz, der von alleine auftaucht, zu fühlen und dann in dem Weinen mich so zu lösen und fallen zu lassen, das ist natürlich jedes Mal eine sehr gute Chance, um tiefer zu kommen und mehr loszulassen und mich tiefer fallen zu lassen. Und ist deswegen der wichtige Lehrer, weil da entscheidet sich für mich dran, ne? Wir hatten vorhin mal über diese zwei verschiedenen Räume gesprochen, die die Psychotherapie und das spirituelle Aufwachen betritt. Die Psychotherapie, bei allem, wie weit und fortgeschritten sie sind, richtet sich tatsächlich immer noch darauf, dass es den Menschen besser geht. Und ist psychotherapeutische Arbeit ist immer getragen von dem Wunsch, dass es mir besser gehen würde. Wenn ich aufwachen will, dann verlasse ich diesen Modus. Ich höre auf, zu wollen, dass es mir besser geht. Ich werde leidenschaftslos in Bezug darauf, ob es mir gut geht oder schlecht geht. Und dann werde ich auch leidenschaftlos in Bezug darauf, ob ich gerade Schmerz oder Freude erlebe. Das hat nichts mit Selbstkasteiung zu tun, ne? Sondern hat einfach zu tun mit einer Offenheit, die ich finde, in der Hingabe, in der Freiheit entdeckt wird und getragen von dem Ziel, die Wahrheit und den Grund zu finden, egal was mit mir dabei passiert. Weil solange ich den Wunsch habe, dass es mir gut geht, kann ich natürlich nicht aufwachen, weil das Aufwachen bedeutet die Erkenntnis, dass es ein Mir nicht gibt. Und solange ich mir vorstelle, dass es mir gut geht durch das Aufwachen, gibt es dieses Mir als ein gedankliches Konstrukt. Also deswegen entscheidet sich sehr viel in der Begegnung und im Umgang mit Schmerz. Aber dem Schmerz wird begegnet, um ihn zu lösen und nicht um ihn zu behalten.
Aber dann will ich ja wieder was.
Nein, eben. Nicht um ihn zu lösen, weil ich ihn weghaben will.
Sondern aufzulösen.
Um tiefer zu kommen.
Okay.
Und sagen wir mal so, nicht wollen bedeutet auch, nicht im Schmerz zu baden. Es gibt ja viele Menschen, die den Schmerz behalten wollen, weil sie sich da wenigstens da einmal lebendig fühlen und weil sie sich darin auskennen und weil sie den Schmerz benutzen, um die Angst abzuwehren. Das würde dann bedeuten, einen im Schmerzkörper oder im Schmerz baden und ständig. Und deswegen meine ich, wir öffnen uns dem Schmerz nicht, um ihn zu behalten oder um darin zu baden.
Ich verstehe.
Der wurde schon zu lange rumgetragen. Aber man muss sich öffnen, völlig offen, egal was damit passiert.
Danke.
Danke dir.
Was mir noch einfällt, ist, Moni hat mir gesagt, ich habe ihn gefragt, was er macht am Satsang. Weil ich war auch bei ihm im Satsang und dann ist da etwas passiert in der Stille.
Ja.
Etwas sehr Schönes für mich.
Ja.
Da habe ich richtig eine Erfahrung gemacht. Das war kein Gefühl mehr, es war wirklich eine Erfahrung.
Genau.
Also was ich jetzt unter Erfahrung verstehen will.
Ja.
Und er meinte dann zu mir, es wäre, er macht nichts. Also ja. Er ist nur ein Katalysator. Er macht gar nichts.
Ja, er macht nichts.
Also ja. Es ist sozusagen, es fließt aus ihm, wenn er was sagt,
genau.
Kommt es auf einmal.
Genau.
Ist es bei dir auch so?
Ja, das ist das aufgewachte Sein.
Okay. Meine Vorstellung ist immer, dass deine Antwort hier aus dem Gedächtnis kommt, aus dem Roten.
Nein, das ist nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. Es ist so, dass das, was gesagt wird, aus dem Gegenwart kommt und deswegen gehe ich genauso interessiert und gespannt zu dem Satsang, den ich mache, wie die Leute, die herkommen, weil ich habe genauso wenig Ahnung, ich bin von dem, was da entsteht, genauso überrascht, wie die anderen, manchmal mehr überrascht, weil die anderen vielleicht die Feinheiten nicht mitkriegen, ne? So wie jemand, wenn ein Anfänger ein Schachspiel anguckt, dann denkt er, oh, es ist ja immer das Gleiche. Man muss schon ein sehr guter Schachspieler sein, um über das Schachspiel aufgeregt zu werden und sich zu freuen, weil man erkennt, was da für eine besondere Intelligenz gerade am Wirken ist. Also ich meine, jeder Satzang ist verschieden und ich selber bin dann genauso überrascht, was da jetzt gerade passiert, wie die anderen und manchmal vielleicht noch überraschter.